Und ein herzliches Willkommen von mir zu unserem heutigen Format Berufsbilder für Wissenschaftlerinnen im Fokus. Und wir haben heute zu Gast den Leiter Unternehmensarchiv Unternehmenskommunikation, Nils Fehlhaber. Nils, herzlich willkommen. Ich freue mich extrem, dass du da bist. Nils, es ist ja eine Rarität, einen Geisteswissenschaftler endlich mal in diesem Format zu haben. Wir haben sonst immer wahnsinnig, genau, Anna feiert schon. Wir haben sonst immer sehr viele Naturwissenschaftler, auch toll, aber tatsächlich ist das einzigartig. Und du bist über Tanja hergekommen. Tanja, dieses Format ist ja in Zusammenarbeit mit der Uni Hannover. Tanja, du bist dann heute eigentlich virtuelle Hausherrin. Tanja, du kannst gerne mit begrüßen, bitteschön.
Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank, liebe Katja. Schön, dass du heute da bist, Nils. Genau, Nils habe ich kennengelernt letztendlich durch ein Programm und ich habe nochmal nachgeschaut, Nils. Du hast das vor 8 Jahren bist du das Promotion Plus Qualifiziert-Programm durchlaufen und das ist nun auch
Gott,
schon
das ist schon
einige
so lange
Zeit. Ja, das ist schon so lange her,
her.
genau. Also du bist schon richtig alter Hase jetzt auch im Berufsleben letztendlich. Und ja, ich bin auch ganz gespannt, was du erzählst heute, auch so ein bisschen von den Stationen. Du hast auch davor noch eine Station gehabt vor Continental. Und ja, das ist, ich denke, es ist eine schöne Gelegenheit, auch nochmal eine ganz andere Perspektive zu hören heute von einem Unter oder über ein oder von einem Unternehmen, was ja sonst auch eher Ingenieurs, ja, oder ist halt ein Auto. Automobilzulieferer oder Autoteilehersteller oder Reifenhersteller. Und du hast ja eine ganz andere Funktion da. Und ich denke, das ist sehr spannend, vor allem auch mal zu hören, was sich da so hinter verbirgt. Also herzlich willkommen auch von mir und auch herzlich willkommen in die Gruppe.
Ja, vielen Dank. Ich sage nochmal kurz, also ihr könnt gerne immer euer Ton einschalten und einfach mal Fragen stellen. Ne? Das ist immer möglich. Wenn ihr das nicht wollt, einfach einen Hashtag vielleicht in den Chat. Dann sehe ich da auch, dass jemand was sagen will. Dann rufen wir doch auf. Auch Nils kriegt die Informationen. Genau. Und ansonsten, ja, Nils, schön, dass du da bist. Dann erzähl doch mal, vielleicht so als kurzen Eingangstext, wie bist du da jetzt eigentlich hingekommen, wo du jetzt gerade bist?
Ja, erstmal auch von meiner Seite vielen Dank natürlich für die Einladung und die Gelegenheit, dass ich hier bei der Gelegenheit heute mal hier vortragen kann und so ein bisschen Einblick geben kann, wie ich tatsächlich hier hingekommen bin, wo ich jetzt heute bin. Also ich bin tatsächlich heute mal im Büro und nicht im Homeoffice. Vielen Dank auch an alle, die sich eingewählt haben. Meine Tätigkeit ist ja dann doch relativ exotisch, muss man sagen. Aber trotzdem, also wenn ihr nach dieser Veranstaltung jetzt vielleicht nicht alle gerade Archivare werden wollt, was mich natürlich sehr freuen würde, aber ich kann trotzdem natürlich verstehen, wenn das jetzt doch ein bisschen sehr abstrakt, ein bisschen exotisch ist, vielleicht auch weit weg von den Fächern, in denen ihr gerade promoviert oder vielleicht im Rahmen von einer Masterarbeit steckt beispielsweise. Aber ich denke, ich kann vielleicht doch ein paar Inspirationen geben, wie man eben als Geisteswissenschaftler in die Wirtschaft kommt und welche Vorteile man dabei durchaus hat, aber vor welchen Schwierigkeiten man tatsächlich auch steht, wenn man einen solchen, ja, muss man ja sagen, wirklich Quereinstieg, so hat sich zumindest für mich angefühlt, da tatsächlich angeht. Ja, wie bin ich da hingekommen, wo ich hier jetzt bin? Kurz ein paar Worte vielleicht zu mir. Also ich bin 34 Jahre alt und bin jetzt seit Herbst 2016 hier bei Continental und leite das Unternehmensarchiv. Das Unternehmensarchiv ist halt Teil der Unternehmenskommunikation. Ungefähr 45 Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Bereichen, Presseabteilung, Online-Kommunikation, interne Kommunikation, so diese typischen Einrichtungen, Unterabteilungen von Unternehmenskommunikation und da bin ich halt auch integriert. Ich habe vorher von 2006 bis 2011 in Hannover und in Schweden Geschichte und Germanistik studiert auf Master. Und ja, da fängt es eigentlich so ein bisschen schon an. Das war halt auch eine ziemlich bewusste Entscheidung. Also ich habe mich nach dem Abi bewusst halt gegen Maschinenbau entschieden, was halt immer so die andere Option war. Zum wirklich Entsetzen meiner Eltern, muss man sagen. Gerade weil ich dann auch von vornherein gesagt habe, es geht nicht in Richtung Lehramt, sondern ich gehe da Richtung Magister, Master. Das hat jetzt nicht zur Beruhigung beigetragen. Aber das ist auch schon so ein bisschen so eine klare Empfehlung, die ich eigentlich immer wieder gebe, wenn ich irgendwie gefragt werde, was kann ich irgendwie raten, eigentlich immer den eigenen Interessen folgen. Ja? Also das ist letztendlich halt auch eine gute Grundvoraussetzung dafür, dass man dann erfolgreich in dem ist, was man macht, dass man ein gutes Ergebnis abliefert, dass man letztendlich halt auch motiviert bleibt. Also man verbringt einfach sehr, sehr viel Zeit ja einfach im Berufsleben, sehr, sehr viele Jahre, und sich da immer hinquälen zu müssen, ist definitiv keine richtige Entscheidung. Und ich bin damit bisher immer sehr, sehr gut gefahren, auch mit der Entscheidung für das Studium, für die Promotion, da nicht irgendwelchen anderen vermeintlichen Erfolgsfaktoren irgendwie nachzugehen, sondern halt von vorab eher so diese intrinsischen Dinge halt tatsächlich da als Entscheidungsgrundlage zu nehmen. Ich habe dann nach dem Studium hier in Hannover auch promoviert, habe eine Doktorarbeit geschrieben zu dem Thema, das erstmal überhaupt nichts mit Archiven oder mit Archiven schon, aber nicht mit Wirtschafts- und Unternehmensgeschichte zu tun hat. Ich habe über Diplomatiegeschichte promoviert, über deutsch-italienische Außenpolitik in den 30er und 40er Jahren, habe in der Zeit halt, was auch eine großartige Zeit war, länger in Rom und in London gelebt und da halt die Archive besucht und dort geforscht, und habe dann anschließend an diese Promotion noch ein Postdoc-Projekt gemacht, was dann schon so ein bisschen eher in Richtung Unternehmensgeschichte ging und letztendlich auch eine ganz gute Voraussetzung war, mich ja halt auch qualifiziert dann letztendlich bewerben zu können. Da ging es um die NS-Geschichte des Hauses Hannover, also die hannoversche Welfendynastie und deren ja geschäftliche Aktivitäten in der Zeit des Nationalsozialismus. Mir war dann aber auch schon relativ schnell klar, auch schon während der Promotion, dass ich eher nicht in der Wissenschaft bleiben möchte. Gar nicht so stark aus negativen Erfahrungen, sondern es war einfach so ein persönlicher Eindruck, dass ich schon für mein Thema gebrannt habe. Also das war mein Promotionsthema, das war auch eins, das ich mir selbst gewählt habe und das mich heute immer noch total fesselt. Also ich habe über Staatsbesuche zwischen dem faschistischen Italien und dem nationalsozialistischen Deutschland geschrieben, war ein großartiges Thema, hat sehr viel Spaß gemacht. Aber danach fehlte mir dann noch so ein bisschen halt die Motivation, tatsächlich das zweite Buch, also die Habilitation dann in Angriff zu nehmen, und merkte schon, okay, muss jetzt irgendwo einen anderen Weg finden. Und das ist natürlich dann der Moment, wo es halt tatsächlich schwierig wird. Das werdet ihr sicherlich, vielleicht habt ihr schon irgendwie erlebt oder werdet es vielleicht noch erleben, da tatsächlich dann eine Alternative zu finden, die sich dann tatsächlich auch umsetzen lässt. Gerade im geisteswissenschaftlichen Bereich ist das schwierig, und ich habe den Eindruck, bei Historikern noch mal ein bisschen schwieriger, weil halt in den seltensten Fällen wirklich explizit nach Historikern gesucht wird. Ja. Das mag in Museen oder in Archiven dann der Fall sein, aber alles darüber hinaus, da wird es dann schon relativ dünn. Und wie bin ich zu Continental gekommen in der Situation? Es ist manchmal, wie es ist. Es ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. Also ich hatte meine Dissertation gerade eingereicht. Also das ist ja immer so der Punkt, wo man auch von außen sehen kann, okay, da ist ein Ende in Sicht. Man sagt vorher sehr, sehr lange Zeit, ja, ich bin da auf der Zielgerade, aber das ist ein sehr, sehr dehnbarer Begriff. Ja, wie ja viele von euch vielleicht einfach wissen. Aber wenn es dann eingereicht ist, dann ist da definitiv ein Punkt. Und ich erinnere mich auch noch an mein Vorstellungsgespräch. Als ich das erzählt habe, dann, das war der einzige Moment, wo wirklich alle mitgeschrieben haben. Ja, also klar war, okay, ist tatsächlich damit zu rechnen, dass das in absehbarer Zeit dann auch ein Ende hat. Und diese Stelle wurde ausgeschrieben nach einer sehr, sehr langen Vakanz. Also das Unternehmensarchiv hier gibt es seit 1956. Und es gab dann anfangs auch einen hauptamtlichen Archivar, der das 20 Jahre lang gemacht hat, der dann in Rente gegangen ist. Es war Krisenzeit des Unternehmens und es wurde erstmal die Stelle eingestampft und ein großes Schloss als Archiv gemacht. Dann kam in den 80er Jahren mal wieder jemand, der das halt so nebenbei mitbetreut hat, aus Interesse, hat dann ein paar Dinge geordnet, hat dann auch ein paar Anfragen beantwortet, aber jetzt nicht so systematisch, wie man das eigentlich erwarten würde. Und ich bin jetzt der erste hauptamtliche Archivar seit 2010. Also so lange war das Archiv tatsächlich geschlossen, noch vorhanden glücklicherweise, aber jetzt nicht mehr ansprechbar, nicht mehr nutzbar. Und da damals 2016 das Unternehmensjubiläum so langsam am Horizont auftauchte, das ist in diesem Jahr, ja, also jetzt sind wir quasi fast davor, war dann doch irgendwie klar, okay, wir müssen das machen, wir müssen da was machen, wir müssen da irgendwie ansprechbar sein, wir müssen da irgendwie sowas auch ein bisschen längerfristiger vorbereiten. Das hat dann glücklicherweise dazu geführt, dass halt diese Stelle des Archivars neu ausgeschrieben wurde. Und mit meiner beschriebenen Vorerfahrung habe ich mich dann einfach ganz klassisch halt einfach eine Ausschreibung beworben. Und dabei eben auch glücklicherweise schon auf ein, zwei Dinge verweisen können, die ich vorher gemacht hatte. Also dieses erwähnte Postdoc-Projekt zum Beispiel, aber auch so verschiedene andere Qualifikationen, die ich halt während der Promotion, auch während des Studiums halt schon so zusammengesammelt hatte, Erfahrungen gesammelt hatte. Ich habe verschiedene Weiterbildungen gemacht. Unter anderem bei Tanja eben das Promotion Plus Projekt, das ja wirklich sehr, sehr umfangreich war, auch immer eine relativ lange Zeitraum lief. Und auf der Grundlage konnte ich dann in dem Fall tatsächlich ganz gut halt auch deutlich machen, dass ich da jetzt kein völlig unbeschriebenes Blatt bin, was Wirtschaftsthemen beispielsweise angeht. Ja. Also die anderen Themen, was die fachliche Qualifikation, Geschichtsthemen angeht. Das ließ sich relativ einfach herleiten, aber dadurch eben auch so ein bisschen, ich bilde mir zumindest ein, dass das halt auch tatsächlich eine Rolle gespielt hat, wenn man da schon auf so ein paar Punkte verweisen kann und jetzt nicht den Eindruck vermittelt, da ist jemand so völlig fremd in der Thematik. Also das kann ich eigentlich auch nur als Tipp geben, da tatsächlich so ein bisschen breiter zu schauen. Ihr habt ja da an der Uni und über Graduiertenakademien beispielsweise wirklich großartige Voraussetzungen, da halt auch neben Promotion begleiten, wirklich vielfach günstig, vielfach sogar kostenlos, da tatsächlich Weiterqualifizierung mitzunehmen. Ja, also ich bekomme das hier jetzt ja im Unternehmen mit, wie kostenintensiv tatsächlich Weiterbildung sein kann. Ja, das ist dann an der Uni, das war mir damals auch nicht bewusst, ja, so ein kostenloser Sprachkurs, das ist schon eine großartige Grundvoraussetzung oder halt auch verschiedene Weiterqualifizierungen. Genau, seit 2016 bin ich jetzt hier und musste auch mit Erschrecken feststellen, dass es schon fast 5 Jahre sind. Ja, also es ist relativ schnell dann tatsächlich auch vergangen. Und und heute habe ich die Gelegenheit, hier tatsächlich so ein bisschen, du hast es gesagt, als alter Hase tatsächlich schon so ein paar Einblicke halt in meine Arbeit zu geben, was mich natürlich sehr freut.
Ja. Danke schön, Nils. Gibt es denn schon mal Fragen? Das hatte sich so in einer Fragepause angehört, genau. Habt ihr schon mal was euch sozusagen interessiert? Ja, genau, Tanja möchte gerne.
Ja, vielleicht direkt anknüpfend an das, was du zum Ende gesagt hast. Du bist jetzt schon 5 Jahre da. Kannst du dich so ein bisschen nochmal zurückversetzen in die Zeit, in der du angefangen hast? Also wie war das so der Übergang dann so von der Universität oder von dem, was du davor gemacht hast und wie lange hat das so gebraucht, bis du da richtig angekommen bist, auch in deinem Arbeitsfeld? Das ist ja sowohl sozusagen inhaltlich, hat es ja keine Übergabe stattgefunden, weil ja irgendwie gar kein richtiger vorher da war, aber auch so, so in die ganzen Strukturen reinzukommen, die ja doch recht anders sind als an der Universität.
Ja, das stimmt. Also es war ein völlig anderes Arbeitsumfeld. Also ich habe vorher dann während meiner Promotion, ich habe das teilweise über Stipendien finanziert, gerade die Auslandsaufenthalte, dann aber auch viel als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Hannover am historischen Seminar. Und war überhaupt nicht miteinander zu vergleichen. Also gerade jetzt in so einem, also man hatte ja schon ein gewisses Team, eine Kollegialität an so einem historischen Institut. Es ist aber dadurch, dass halt auch alle Kolleginnen und Kollegen dann meistens in der vorlesungsfreien Zeit in Archiven sind oder auf Forschungsreisen sind, jetzt gar nicht so dieser physische Austausch, als das dann im Unternehmen beispielsweise war, ja, wo man permanent dann Kolleginnen und Kollegen um sich hat und da auch einen Austausch pflegt, sich da auch positionieren muss, ja, das ist jetzt tatsächlich dann nicht immer nur netter Plausch, sondern man muss dann tatsächlich auch so ein bisschen seine Rolle finden, gerade wenn man wie ich dann halt auf eine Position gesetzt wird, die halt vorher nicht da war, ja, da muss man tatsächlich dann auch so ein bisschen halt irgendwie seine Position erstmal so ein bisschen definieren, auf sich aufmerksam machen, sichtbar werden, das ist ein ganz wichtiger Punkt und also von dem her war das halt schon sehr, sehr im Unterschied zu dem, was ich so vorher erlebt habe, aber durchaus im positiven Sinne, ja, also es war fachlich tatsächlich also eine große Herausforderung, weil, wie du gesagt hast, Tanja, da tatsächlich keine Übergabe in dem Sinne stattgefunden hat, dass mich jemand eingearbeitet hätte. Es hat eine gewisse Einarbeitung stattgefunden, weil der Historiker, der damals schon lange Zeit an der Studie gesessen hat, die wir letztes Jahr veröffentlicht haben über das Thema Kontinental- und Nationalsozialismus, der kennt das Archiv und auch aus einer vorhergehenden Tätigkeit, der hat in den 90er Jahren schon mal ein Buch über Kontinental geschrieben und der konnte zumindest ein paar Einblicke geben, was die Struktur des Archivs zum Beispiel angeht, ja. Und das war auch die in dem Sinne die Einarbeitung, aber alles andere darüber hinaus, so bis so, wo fängt man überhaupt an? Ja, wie geht man jetzt vor? Was ist jetzt irgendwie das Ziel? Da nicht den Überblick zu verlieren, das war tatsächlich eine große Herausforderung, auf die ich mich aber relativ gut vorbereitet gefühlt habe, weil letztendlich eine Promotion ist ja irgendwo auch ein großes Projekt, das man irgendwie managen muss. Also je nachdem, also Betreuungssituationen können ja sehr unterschiedlich sein. Und letztendlich ist man da unterm Strich dann doch selbstverantwortlich dafür, dass man da in einem angemessenen Zeitraum halt auch fertig wird oder wie man seine Forschung organisiert oder wie man vorgeht, wo man wann wie hinfährt. Also diese Eigenständigkeit oder halt auch Fähigkeit, unabhängig von Anleitung zu arbeiten, die hat mir da wirklich sehr, 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 sehr gut geholfen. Ja. Und dementsprechend ist das halt auch unabhängig von den inhaltlichen Themen, die man in so einer Promotion behandelt, auch definitiv eine so eine Fähigkeit, die ich immer herausstellen würde. Ja. Das lernt man da. Man lernt da absolut eigenständig zu arbeiten. Ja. Also ich brauche dann niemanden, der hinter mir steht und sagt, so jetzt das, sondern man kann sich danach sehr, sehr gut selbst organisieren. Ja. Und halt tatsächlich ja, auch so damit umgehen, damit leben, dass dann nicht jede Woche irgendjemand Bericht haben will, was man so gemacht hat, beispielsweise. Ja? Also so ist es jetzt, so war es während meiner Promotionszeit und so ist es jetzt hier auch tatsächlich im Unternehmen. Ja? Also mein Vorgesetzter lässt mir relativ große Freiheiten, wie ich meinen Job ausgestalte und welche Themen ich angehe, welche Prioritäten ich setze, ja, quasi und wie ich meine Ausgabe ausfülle.
Genau. Du Nils, da ist eine Frage im Chat und zwar Xenia, meint sie, kennt dich noch vom Sehen aus dem historischen Seminar, also ihr kennt euch sogar noch und fragt, ob du einziger Historiker bei Conti bist oder ob es ein ganzes Team gibt.
Also ich bin allein für das Archiv zuständig. Ich habe kein Team. Team höchstens in dem Sinne, dass halt regelmäßig Praktikantinnen und Praktikanten da sind, jetzt auch teilweise, also es gibt die Möglichkeit hier, die auszubildenden dualen Studenten können halt Praxisphasen machen. Das ist auch im Unternehmensarchiv möglich. Gab es jetzt auch schon ein, zwei Mal. Aber ich habe jetzt keine konkreten Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter. Historiker gibt es tatsächlich einige. Ja, also die kommen immer so hin und wieder aus der Verdeckung raus, wenn man mit ihnen spricht. Interessanterweise sind viele unserer Pressesprecher tatsächlich Historiker. Ja, also die denn tatsächlich sich während des Geschichtsstudiums da so ein bisschen weitergebildet haben. Und irgendwo ist es ja auch naheliegend, ja, weil was man so im Geschichtsstudium lernt, ist ja im Entferntesten dann Kommunikation, ja, also herüberbringen von Inhalten, sei es schriftliche Art, sei es mündliche Art, Abstraktionsvermögen, das quasi Generieren von Texten, die halt verständlich sind, ja, aus einer komplexen Materie eine einfache Materie zu machen. Und das ist letztendlich sehr anknüpfungsfähig zu dem, was auch meine Kolleginnen und Kollegen hier in der Unternehmenskommunikation machen. Da geht es halt auch sehr, sehr stark um Textarbeit. Also dementsprechend muss man da auch nicht, und das auch klares Plädoyer an alle Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftler hier in der Runde, man muss sich da definitiv nicht verstecken. Das habe ich auch ganz stark am Anfang gemerkt, dass die Fähigkeiten, die man in so einem Studium und erst recht auch in der Promotion tatsächlich lernt, die werden hier auch definitiv wertgeschätzt. Also zumindest, ich kenne jetzt nur dieses Unternehmen, aber da ist es definitiv der Fall, dass man mit diesen Fähigkeiten, die man sich da aneignet, dann tatsächlich auch so ein bisschen hausieren gehen kann und die halt auch definitiv einsetzen kann.
Mhm. Tanja sieht so aus, als wenn sie noch eine Frage hätte, oder?
Ja, genau. Bist du denn eigentlich oder mit welchen anderen Archiven bist du in Kontakt oder warst du in Kontakt oder bist du immer noch in Kontakt für Recherche für Continental? Ist das vor Corona auch mit Reisetätigkeit verbunden gewesen? Also wenn ja, oder wie, also genau, also wie läuft das eigentlich ab? Wie kommst du an das zusätzliche Material oder Material, was du brauchst?
Also meine eigene Tätigkeit bewegt sich größtenteils so im Rahmen der Unterlagen, die hier im Unternehmensarchiv stecken. Ja, also vielleicht um dann kurz so ein bisschen so einen Einblick zu geben. Wir haben knapp 1 Regalkilometer Akten und darüber hinaus so verschiedene Materialien, verschiedene Sammlungen, audiovisueller Art, aber auch vor allen Dingen Schriftgut, ein paar Objekte. Wir haben schätzungsweise 500.000 Fotos ungefähr, also eine riesige Filmsammlung, Werbematerial, Zeitungsanzeigen, Mitarbeiterzeitschriften, Geschäftsberichte, also letztendlich alles, was halt so innerhalb eines Unternehmens anfällt, steckt in dem Archiv. Das hört sich halt sehr, sehr viel an. Ist es tatsächlich auch, also allein das Physische ist halt schon sehr, sehr beeindruckend, aber auch nur von einer sehr, sehr inhaltlichen Tiefe. Ja. Das Gute ist, dass ich halt nicht, also ich hab keinen Berg von Papier vorgefunden, glücklicherweise, sondern wie erwähnt, gab es da ja bereits vor mir Archivare, die sich dem angenommen haben und die quasi so einen ganz gut verzeichneten inneren Kern tatsächlich gebildet haben. Und herum ist tatsächlich im Laufe der Jahre viel, viel Wildwuchs entstanden. Ja, also in den Zeiten, wo niemand da war, muss ich das so vorstellen wie halt auch zu Hause. Ja, das ist ein Kellerraum und man stellt da dann irgendwas ab, denkt sich, ja, das brauche ich nochmal irgendwann und das kommt dann halt dahin. Und wenn niemand da ist, wie ich jetzt, der sagt, das wird da nicht reingestellt, dann bleibt es da halt auch und gerät in Vergessenheit und so ungefähr muss man sich die räumliche Situation halt auch vorstellen, als ich hier angefangen habe. Das heißt, das hat erstmal viel, viel Arbeit gekostet, da tatsächlich wieder einen Überblick zu bekommen. Mittlerweile auch durch so verschiedene Digitalisierungsstrategien, wir haben jetzt mittlerweile hier eine Software, die nutzbar ist, wird die Arbeit immer, immer einfacher, und man ist immer schneller tatsächlich auch auskunftsfähig. Wenn es in interne oder externe Anfragen zu Themen gibt, wenn wir von uns halt aus halt auch Projekte anstoßen, gerade jetzt im Jubiläumsjahr ist natürlich der Bedarf relativ hoch, gerade von intern, weil jeder dann so ein bisschen schaut, so was ist denn jetzt eigentlich die Bedeutung meiner Abteilung in diesen 150 Jahren? Ja? Wie haben wir uns entwickelt? Was ist da? Alle Themen, die gerade bei uns kommuniziert werden, von irgendwelchen Reifenvorstellungen bis halt zu Pressemitteilungen, werden gerade so ein bisschen unternehmenshistorisch aufgeladen. Und da ist dann meistens halt der Griff zum Telefon und Kontaktanfrage bei mir beziehungsweise bei uns dann halt meistens so der erste Schritt, um irgendwelche Informationen zu bekommen. Und dementsprechend, also meine tägliche Arbeit fokussiert sich halt vor allen Dingen auf die Bestände, die wir hier im Unternehmensarchiv haben. Und bei der Studie, die ich gerade angesprochen habe, sah das ein bisschen anders aus. Ja? Also da hat ein Historiker von der LMU in München, der hat halt auch relativ viele, viele andere, auch staatliche Archive, andere Unternehmensarchive dafür eingesehen, um halt den Quellenbestand für seine Studie zusammenzustellen. Das war aber eine relativ eigenständige Arbeit. Also ich habe da jetzt nicht eingegriffen, das war halt auch so ein gezielter Projektfaktor, dass da von unserer Seite kein Eingriff erfolgt, sondern dass es absolute wissenschaftliche Unabhängigkeit ist. Das ist gerade bei diesem Thema Unternehmensgeschichte, Nationalsozialismus halt sehr, sehr wichtig, dass da nicht irgendwie der Eindruck entsteht, dass wir da irgendwie mitschreiben oder sowas in der Art. Dementsprechend war das halt relativ autark. Hin und wieder gibt es tatsächlich so mal so, also es gibt so einen Berufsverband der Unternehmen, der Wirtschaftsarchivare, wo halt auch von vielen anderen Archiven oder halt auch Industrie- und Handelskammern beispielsweise, also so ganz grobe Wirtschaftsbereich, tatsächlich Archivarinnen und Archivare Mitglied sind und da gibt es auch regelmäßig Arbeitstagungen, wo man sich dann austauscht und teilweise gibt es da wirklich interessante Parallelüberlieferungen, gerade wenn man so an Bankarchive denkt, die dann wiederum im Rahmen ihrer Industriebeteiligung dann zum Beispiel halt auch große Unterlagenbestände zu einzelnen Unternehmen haben. Ja, also beispielsweise hatte die Deutsche Bank halt lange einen großen Aktienanteil an Continental und hat auch viele Jahre den Aufsichtsratsvorsitzenden beispielsweise gestellt. Ja, Alfred Herrhausen. Und deswegen gibt es da an der Stelle halt auch große Bestände, beispielsweise Korrespondenz, Geschäftsberichtssammlung. Und manchmal sind das tatsächlich ganz interessante Funde, also auch von Unterlagen, von Aufzeichnungen, die nicht nur eine andere Perspektive auf das Unternehmen geben, sondern teilweise sogar Lücken füllen, die hier gar nicht mehr vorhanden sind, die hier mittlerweile in den Beständen vorhanden sind. Ja. Aber so leider arbeite ich gerade nicht mehr so viel in anderen Archiven. Also das war tatsächlich auch mal ein Punkt, der mir in der Promotionszeit halt immer sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, tatsächlich Arbeit mit den Akten. Aber das kommt hier auch nicht zu kurz. Und das ist halt auch eigentlich so ein bisschen das, was ich mal an meiner Tätigkeit eigentlich mag, weil es halt so eine Mischung ist. Also es ist sowohl die direkte Arbeit mit den Quellen, ja, also und das bis hinunter zu verzeichnen, ordnen, sichten und Dinge in Kartons einpacken. Also man darf definitiv halt auch keine Scheu vor Staub oder vor dunklen Kellern oder sowas haben. Das gehört irgendwo zum Job dazu. Also das weiße Hemd habe ich nur heute angezogen, ansonsten wäre das sehr riskant für meine Arbeit. Das auf der einen Seite, und auf der anderen Seite ist es halt, geht es halt auch immer sehr, sehr stark um die Kommunikation der Inhalte. Ja, also nicht nur die reaktiven Themen, also alle Anfragen, die bei uns landen, sei es von intern aus der Kommunikation, aus den verschiedensten Marketingabteilungen bei uns im Unternehmen, als auch von extern, ja, also Journalisten anfragen, Forscher, Historiker, die hier anfragen und zu bestimmten Themen arbeiten, aber auch so, ja, die große Gruppe der interessierten Laien, ja, die bestimmte Fragen haben, das landet in der Regel bei mir und ich beantworte es dann halt auf Basis meiner Kenntnis oder auf Basis der Recherchen, die ich in den Beständen durchführe. Das ist das Reaktive, und das Aktive ist, dass wir halt auch immer wieder die Gelegenheit haben, tatsächlich halt auch eigene Themen aus dem Archiv zu generieren und die halt auch zu spielen beispielsweise. Ja? Also wir haben mal eine größere Geschichte gemacht und auch eine größere Kampagne zu 50 Jahre fahrerloses Fahren. Also Continental hat so ein Reifentestgelände, Contidrom, das ist hier in der Lüneburger Heide. Und da wurde in 1968 mal so ein selbstfahrendes Fahrzeug eingebaut, das halt Reifen getestet hat, Tag und Nacht. Und das ist halt eine super Geschichte. Also wir haben dann auch ein paar Ingenieure gefunden, die damals halt als Berufseinsteiger da beteiligt waren und haben die interviewt und haben dann da irgendwie einen Film draus gemacht, eine Pressemitteilung. Das lief unglaublich gut. Ja, also das ist so ein Beispiel dafür, was man halt auch so aktiv halt an so Kommunikationsthemen, wie man Unternehmensgeschichte halt aus dem Keller, aus meinem Gedächtnis rausbringt und dann halt so ein bisschen nutzbarer macht und tatsächlich auch einer breiteren Rezipientenschaft zugänglich macht. Ja, das ist auch mal so ein bisschen mein Anspruch gegenüber meiner Arbeit, dass es nicht wie das Archiv nicht mein Privatvergnügen sein sollte, sondern dass die Dinge halt irgendwie raus aus dem Keller müssen und irgendwie an die Öffentlichkeit. Und damit fährt man sehr gut. Das funktioniert in vielen Fällen gut, weil viele Kolleginnen und Kollegen gerade aus Kommunikation, aus Marketing wirklich auch ein Gespür dafür haben, dass das ein Alleinstellungsmerkmal ist. Also gerade in unserer Branche, im Wettbewerbsumfeld, wo es halt viele sehr junge Unternehmen gibt beispielsweise, gerade nach Startup-Generation sind, die sehr von sich reden machen und denen man eigentlich was Alleinstellungsmerkmal beispielsweise angeht, so eine lange Unternehmenshistorie ganz gut entgegenstellen kann, ja, und sagen kann, ja, okay, die sind halt sehr und jung, sehr innovativ. Aber unser Unternehmen gibt es halt seit 150 Jahren. Wir haben bestimmte, also etliche Krisen halt durchlaufen und immer wieder, ja, den Anschluss irgendwo gefunden und bringen da halt eine Erfahrung mit, die uns auch in die Lage versetzt, zukünftige Herausforderungen besser zu begegnen, ja. Das kommt gut an, ja, also in vielen Fällen, man läuft dann mit den Themen halt definitiv nicht immer offene Türen ein, auch intern nicht, weil halt irgendwie manchmal als alte Kram, ja, alles schwarz-weiß und wir gucken jetzt in die Zukunft. Manchmal muss man die Themen halt auch so ein bisschen schmackhaft machen tatsächlich, aber in der Regel funktioniert das und die Resonanz ist in der Regel sehr, sehr positiv, ja, weil es halt einfach auch, ja, es ist mal ein guter Ausgleich halt auch zu dem Kommunikationsmix, den wir sonst quasi haben.
Nils, sag mal, hier sind auch ein paar Leute bestimmt dabei, die einen naturwissenschaftlichen Hintergrund haben, glaube ich, in Erinnerung zu haben. Die sind bestimmt deshalb dabei, weil sie ein bisschen mehr über Continental erfahren möchten. Wie ist denn so das Arbeitsklima oder so? Kannst du irgendwie was so allgemein über Continental erzählen? Was sind da gerade so die großen Themen? Was wird vielleicht auch da gerade so gesucht?
Was gesucht wird.
Schwierig, ne?
Ja, tatsächlich, weil es halt, also.
Du weißt, was gesucht wurde, früher.
Ja. Einmal, ja. Also mir fällt es tatsächlich teilweise schwierig, das so in einen Satz zu fassen, was Continental tatsächlich ausmacht, weil es halt wirklich sehr, sehr vielfältig ist. Also was ihr wahrscheinlich alle kennt, sind die Reifen. Das ist immer so, das Continental-Reifenhersteller, also aus so einem Freundesverwandtenkreis oder so, das ist immer das, womit man Continental assoziiert und wenn es dann ein bisschen darüber hinausgeht, vielleicht noch so andere Gummiprodukte, die heute nicht mal beim Endkonsumenten landen, sondern halt meistens irgendwo verbaut sind. Aber früher waren es halt beispielsweise auch so Gartenschläuche, Wärmflasche, verschiedene Konsumgüterartikel beispielsweise. Gerade ältere Menschen kennen Continental auch noch aus der Richtung. Aber das ist jetzt auch wieder so ein bisschen aus der Perspektive des Archivars. Continental hat sich halt schon in Ende der 90er halt sehr, sehr stark diversifiziert in verschiedene andere Richtungen. Und mittlerweile ist es ein wirklich sehr, sehr breites Produktportfolio, das ist immer so ein bisschen schwierig, das tatsächlich auf ein Wort oder auf einen Satz zu bringen. Es ist im Groben und Ganzen halt sich so ein bisschen um eigentlich das Thema Mobilität ja dreht. Reifen passen da immer noch rein in diese Geschichte, aber ansonsten sind halt durch verschiedene ja, Akquisitionen in der Vergangenheit, also Tevis Bremsenhersteller aus Frankfurt oder VDO, also Siemens VDO damals, die Automobilsparte von Siemens, so verschiedene andere Produktgruppen in das Unternehmen reingekommen, die diese Bandbreite mittlerweile ausmachen, also verschiedene Fahrzeugtechnologien. Also von Bremssystemen, von ABS-Technologie, Radarsensorik, Infotainment-Systeme im Auto, verschiedenste Steuergeräte, die ja in so einem Fahrzeug drinstecken, bis hin zu Zentralrechnern, die jetzt in den neuen zum Beispiel VW ID3 und ID4 beispielsweise verbaut sind. Und dann halt noch darüber hinaus Kunstleder, Oberflächenmaterialien, also viele Dinge, die zum Beispiel gerade in Fahrzeugen, also sowohl in PKWs als auch in Nutzfahrzeugen, als auch in Baumaschinen beispielsweise drinstecken. Gerade unser Geschäftsfeld ContiTech ist zum Beispiel noch stark was im Bereich Industrie aktiv, was Schwingungsdämpfung bei Maschinen angeht, was beispielsweise Förderbänder angeht, Keilriemen, Antriebsriemen, Industriebereich. Also man merkt schon, das ist wirklich ein sehr, sehr umfassendes Produktportfolio. Manchmal habe ich so den Eindruck, einige vermissen auch so ein bisschen die alte, übersichtlichere Welt, als es denn Reifen und technische Produkte waren. Ja. Das kann ich gut nachvollziehen, weil es halt manchmal tatsächlich gerade was Fahrzeugtechnologie ist angeht, halt relativ abstrakt ist. Man weiß noch, was ein Reifen ist, aber wenn man jetzt nicht unbedingt technisch bewandert ist, dann hört es da meistens halt auch schon auf. Und was da noch unter der Haube steckt, was in vielen Fällen halt von Continental ist, das ist dann nicht mehr so klar. Continental ist auch relativ groß. Also wir haben im Moment so ja ein bisschen über 235.000 Mitarbeiter in 58 Ländern, in unfassbar vielen Standorten, ich habe es nicht mehr auf dem Schirm, es ist auf jeden Fall im mittleren dreistelligen Bereich. Also das Unternehmen ist sehr, sehr stark gewachsen, das kenne ich halt auch aus meiner Historikerperspektive auf das Unternehmen, also noch in den 80er Jahren sah es ja noch ganz anders aus, bis dann halt wirklich die ersten auch internationalen Akquisitionen getätigt wurden, also lange Zeit waren es halt wirklich drei Werke in Hannover und eins in Korbach und das war's, dann kam auch in Dannenberg eins dazu und eins in Northeim. Aber das ist überhaupt nicht mehr vergleichbar mit dem, mit der Vielfalt tatsächlich auch des Unternehmens, die es heute aufmacht. Was halt so Möglichkeiten angeht, also ich kann jetzt nicht groß sagen, wir suchen gerade folgende Naturwissenschaftler.
Alles gut, genau.
Da gibt es sicherlich Portale, aber was ich so aus einer internen Perspektive vielleicht noch sagen kann, dass halt Entwicklungsmöglichkeiten relativ gut sind. Okay. Also ich habe mich jetzt von meiner Stelle noch nicht wegentwickelt, aber es wäre da definitiv halt auch die Option da gewesen.
Ja, wohin also, denn? Erzähl mal, was wäre so deine Option eigentlich?
Ich kann jetzt natürlich keine Reifen entwickeln.
Theoretisch,
Das wäre jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu sehr Quereinstieg. Aber so gerade auch so der Bereich Kommunikation, Marketing beispielsweise, da gibt es wirklich auch viele Möglichkeiten, weil das nicht nur, ich arbeite quasi für die Konzernholding quasi, also für die Konzernfunktion. Unternehmenskommunikation ist ja so ein bisschen halt so der Versuch, das übergreifend abzubilden. Aber in den einzelnen Geschäftsfeldern, beispielsweise Reifen oder ContiTech oder die verschiedenen Technologie-Geschäftsfelder, gibt es jeweils noch einzelne Kommunikationsabteilungen. Es gibt in den Märkten Kommunikation und natürlich, gerade wenn man so an Produkte denkt, dann halt auch einen großen Bereich an Marketing, Produktkommunikation beispielsweise. Das sind so ein bisschen so die wesensverwandten Tätigkeitsfelder, wenn man so auf Kommunikation blickt. Und da ist das auch durchaus möglich. Ja, es ist auch durchaus gewünscht intern, dass man, um aufzusteigen, halt so Cross-Moves macht, dass man mal in ein bestimmtes andere Geschäftsfeld reinblickt und nicht nur so, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber Elfenbeinturm und Konzernfunktion, was es manchmal ein bisschen ist, da halt hinauszublicken. Also das wird schon gefördert und es gibt halt auch Programme zur internationalen Mobilität, dass man halt für
genau, begrenzten Zeitraum beispielsweise. Ja, genau, das ist ein Schlagwort, international. Das kommt nämlich oft als Frage. Wie international ist die Tätigkeit, wenn jetzt jemand vorhat, ich möchte auch mal als Expatriate in irgendein anderes Land gehen. Wie funktioniert das da bei Conti? Kann man das? Ist das einfach? Was muss man dafür machen?
Was man genau dafür machen muss, ich bin mir gar nicht so sicher. Also ich habe selbst noch nicht ausprobiert, aber ich weiß, dass es diese Programme gibt. Und zwei Kollegen von mir aus der Unternehmenskommunikation haben das tatsächlich auch schon mal gemacht. Also ein Kollege war ein halbes Jahr in Japan und hat da auch mit die Kommunikationsabteilung ausgebaut beispielsweise. Das geht offenbar relativ einfach. Ja, also es gibt da auch breite Unterstützungsangebote, wenn ich das richtig verstanden habe, beispielsweise. Ja. Also man wird da nicht wie früher im Erasmus-Programm dann dahin geschickt und dann wird man da sich selbst überlassen, sondern man hat da natürlich auch die Möglichkeit, dann vor Ort dann auch Unterstützung zu bekommen und ist dann halt auch direkt in so einem Arbeitszusammenhang dann eingebunden und dementsprechend gibt es ja schon die Möglichkeit. Ich finde es auch mal großartig. Mich würde es auch sehr, sehr reizen, sowas zu machen. Aber ja, irgendwann so mit Familie wird es natürlich immer schwieriger, sowas anzugehen. Ja? Also was ich gerade gesagt habe, während der Promotion, diese Zeit im Ausland, da war das Fenster halt noch offen. Also wenn ihr jetzt irgendwie die Gelegenheit habt, vielleicht im Rahmen eurer Promotion sowas vielleicht nochmal umzusetzen oder auch Auslandspraktika oder sowas zu machen, dann würde ich dazu raten, das jetzt zu machen. Irgendwann wird es immer schwieriger, ja.
Ja, das stimmt. Möchte jemand noch Fragen stellen? Habt ihr noch Fragen? Genau, Tanja schreibt auch gerade. Fragt doch mal ins Publikum. Bitte, gibt's Fragen von euch? Still ruht der See sozusagen. Erstmal keine Fragen, aber ich hätte jetzt noch mal eine, die im Vorfeld...
Im Chat ist gerade eine Frage aufgetaucht. Also,
ist da eine? Okay. Nabil, magst du die vielleicht direkt stellen? Dann ist es ein bisschen interaktiver.
Frage war, ob die Archive bei Continental nur auf Deutsch gesammelt oder auch auf andere Sprachen? Also in Deutschland gibt es nur vielleicht Deutsch und Englisch, aber in anderen Ländern zum Beispiel.
Also das kommt so ein bisschen darauf an, auf welche Zeit der Unternehmensgeschichte wir schauen. Ja? Also lange war es tatsächlich wirklich Deutsch, weil es halt ein deutsches Unternehmen ist, das halt sich zwar internationalisiert hat, aber Geschäftssprache, das wird in anderen Unternehmen nicht anders sein, war halt lange Deutsch, ist es halt auch heute noch, muss man sagen, größtenteils. Es sind auch anderssprachige Unterlagen irgendwie im Archiv gelandet, also gerade wenn man so an den Bereich Marketing denkt oder so Werbebroschüren beispielsweise, auch in verschiedenen anderen Sprachen und halt auch so Unterlagen natürlich dann der Tochtergesellschaften im internationalen Bereich. Die Unterlagen sind dann teilweise auf Englisch, teilweise dann auch in der jeweiligen Landessprache, das Marketingmaterial dann so oder so. Aber man muss schon sagen, dass halt gerade so, wenn man weiter in die Unternehmensgeschichte zurückgeht, dass es dann größtenteils Deutsch ist. Mittlerweile ändert sich das. Also es ist natürlich auch irgendwo ein lebendes Archiv. Also das sind jetzt keine Dinge, die man nur im Keller verwahrt, sondern es wächst natürlich auch. Also ich übernehme halt auch neue Unterlagen jetzt aus dem aktuellen Geschäftsbetrieb. Mit einem gewissen Rücklauf, ja, also jetzt nicht Dinge, die halt gestern publiziert wurden oder gestern angelegt wurden, aber die jetzt in der jüngeren Vergangenheit im Unternehmen angefallen sind und die historisch relevant sind. Und da wird es dann zunehmend tatsächlich auch Englisch, ja. Also das so als Lingua Franca im Unternehmen, die letztendlich im internationalen, also im Austausch zwischen den verschiedenen Ländern dann auch gepflegt wird.
Und gibt es auch Effekt von, also zum Beispiel verschiedene Länder der Deutschland, zum Beispiel so Plattdeutsch oder Bayerische Deutsch, also vor 100 Jahren, nicht von heute?
Ist mir jetzt noch nicht untergekommen, ehrlich gesagt, nein.
Okay, danke.
Gibt es weitere Fragen aus der Runde? Ja, Tanja, bitteschön.
Nils, musstest du eigentlich über dein Einstiegsgehalt verhandeln? Das ist ja auch mal so ein Punkt, wenn man irgendwie aus der Uni kommt und eigentlich auch nie nur mit Gehaltsverhandlungen zu tun hatte, weil das ja bei uns alles über TVL läuft. Hast du dich da vorher irgendwie schlau gemacht? Hast du da irgendwie mal mit jemandem gesprochen, wie du dich da so positionieren kannst? Oder hast du quasi das Angebot angenommen, was dir geboten wurde?
Also ich wurde aufgefordert, tatsächlich eine Vorstellung abzugeben. Ich glaube, das ist ja auch relativ üblich quasi. Aber ich habe mich da auch extrem schwer damit getan. Genau aus den Gründen, die du angesprochen hast. Ja, im öffentlichen Dienst ist es ganz klar, da gibt es auch keinen Verhandlungsspielraum, glaube ich. Ja. Ich habe mich damit ein bisschen schwer getan, tatsächlich eine Vorstellung abzugeben, gerade weil es halt auch schwierig oder eigentlich in dem Fall halt fast unmöglich war, da irgendwie Referenzgrößen oder sowas zu finden, wie werden Unternehmensarchivare in anderen Unternehmen bezahlt. Das ist eigentlich unmöglich, da irgendwelche Informationen gerade so im Internet zu finden. Ich habe dann tatsächlich mit verschiedenen Freunden, Bekannten mal darüber gesprochen, die teilweise auch andere Studiengänge studiert haben, teilweise schon im Berufsleben waren. Wie geht man sowas an? Geht man da jetzt ganz hoch rein oder geht man ganz niedrig rein, um auf jeden Fall genommen zu werden? Und habe daraus dann so ein bisschen halt versucht, so einen Weg für mich daraus zu finden. Das war so ein bisschen Stochern im Nebel, muss ich im Nachhinein tatsächlich sagen. Ja, also das kann ich vielleicht als einzigen Rat tatsächlich geben, da so ein bisschen, also wenn ihr jetzt zum Beispiel jetzt Fächer macht oder euch auf Stellen bewerbt, wo es halt schwierig ist, tatsächlich Referenzgrößen irgendwo zu finden, da tatsächlich so das versucht irgendwie mit Freunden, die vielleicht da schon Erfahrung gemacht haben, da tatsächlich, oder die vielleicht sogar im Personalbereich arbeiten, da tatsächlich so ein bisschen da eine etwas informiertere Entscheidung zu treffen. Das ist vielleicht so der einzige übertragbare Rat, ja, aber ich bin da auch mit einer, muss ich sagen, mit einer ziemlichen Naivität reingegangen in das Thema, ja.
Okay, und wie ist das bei Conti? Wird da so was angeboten? Also gibt es da Gehaltssteigerungen oder muss man da immer zum Chef dann hingehen und sagen, so, jetzt muss ich mal nachverhandeln nach 2, 3 Jahren? Wie ist denn das da so?
Ja, also es gibt da diese Tarifvereinbarung da mit den, also ich gehöre jetzt, bin jetzt Teil hier des Chemiebereichs. Also es gibt noch diesen IG Metall-Bereich, der dann vor allen Dingen die ganzen Automotive-Divisionen, aber alles, was Gummi ist, was Hannover ist, das ist in der Regel IG BCE. Und da werden Tarifverträge ausgehandelt, die auch bestimmte, also regelmäßige, wenn man im Tarifbereich dann tätig ist, bestimmte Steigerungen vorsehen. Ich denke, da erzähle ich keine Interna, die sind, glaube ich, auch, die sind auch öffentlich einsehbar. Also da geht es dann schon so ein bisschen in Richtung TVL, ja.
Okay, genau. Also das wäre eine Basis, da einfach mal gucken, in welchem Tarifvertrag ist das so drin und da kann man dann ja nachschlagen und gucken, wie es so ungefähr aussieht. Okay, dann würde ich jetzt mal, wenn keine anderen Fragen sind, ansonsten lieber ihr als erstes. Dann gebe ich mal eine Übergangsfrage, die ich im Vorfeld von einer Teilnehmerin, die leider nicht dabei sein kann, gemailt bekommen habe. Und das klang so ein bisschen danach, als wenn sie Conti auch als Arbeitgeber oder als potenziellen Arbeitgeber in Betracht zieht. Sie fragt nämlich nach den Online-Assessment, wahrscheinlich Assessment Center, die jetzt online abgehalten werden und fragt, welche Rolle das Online-Assessment bei Conti im Rahmen eines Bewerbungsverfahrens spielt, welche Erfahrungen du selber bei deiner eigenen Erfahrung damit gemacht hast oder ob du irgendwelche Tipps so geben kannst.
Ja, ich kenne das Thema tatsächlich auch, kann aber leider selbst gar nicht so viel dazu sagen. Also ich habe in meiner Zeit war das, glaube ich, noch nicht so verbreitet. Ich meine, es gab es schon, aber jetzt nicht so flächendeckend, wie das, glaube ich, heute eingesetzt wird bei der Bewerberakquise. Dementsprechend kann ich da aus eigener Erfahrung nicht so viel berichten. Ich habe selbst mal bei anderen Bewerbungen tatsächlich Assessment Center durchlaufen, die, glaube ich, noch ein bisschen härter waren als das. Also ich habe es mir jetzt auch noch mal kurz angeschaut vorher. Das ist ja, glaube ich, nicht so umfangreich. Also ich habe mich mal auf eine Stelle bei der EU beworben. Da muss man dann so einen Konkurs durchlaufen und auch mal für die Diplomatenlaufbahn im Auswärtigen Amt beide Male relativ kläglich gescheitert. Also das sind relativ heftige Assessment Center, die halt auch über längere Zeit und mehreren Stufen und so weiter gehen. Da kenne ich so ein bisschen Erfahrung daraus und das sind halt in vielen Fällen halt auch so diese numerischen Tests, Zahlenreihen beispielsweise vervollständigen, bestimmte Regelmäßigkeiten beispielsweise erkennen. Ich habe leider auch keine Erfahrung, also dadurch, dass ich keine Mitarbeiterverantwortung habe aus der anderen Perspektive, also ich habe noch nie selbst jemanden eingestellt, kann aber so ein bisschen sagen, halt bei uns aus der Unternehmenskommunikation, wo es halt auch laufend natürlich dann personelle Umsetzungen beispielsweise gibt oder neue Kolleginnen und Kollegen, dass aus meiner Sicht, das ist jetzt so ein bisschen mein Eindruck, ja, dass das schon die erste Stufe ist, dass dann einmal natürlich im letzten Schritt dann irgendwo das persönliche Gespräch, der Austausch dann natürlich entscheidend ist, ja. Und es wurde hier, glaube ich, noch niemand eingestellt auf Basis von so einer Assessment Center Qualifizierung, nehme ich mal an. Also es gibt ja immer die Gelegenheit, das ist vielleicht die erste Stufe, aber dann kommen halt dieser persönliche Eindruck, den man da macht und auf dessen Basis ich, glaube ich, auch letztendlich eingestellt wurde, ganz am Anfang, als ich angefangen habe.
Okay. Sag mal, Nils, hast du Erfahrung mit Initiativbewerbungen gehabt früher mal? Weil das ist eine Frage, die ich oft gestellt bekomme. Was ist mit Initiativbewerbungen? Und ich sage da eigentlich immer so pauschal, eigentlich höre ich von keinem, dass das erfolgreich ist, außer du kennst jemanden vorher. Also wenn, ne, also wenn ein Mitarbeiter, mit dem du vielleicht studiert hast oder so, der sagt seiner Chefin Bescheid, du, ach so, du brauchst jemanden, ich kenne da jemand, so, und soll ich dem mal sagen, der soll sich mal bewerben, und dann schickt man eine Initiativbewerbung an die. Aber manchmal ist es ja so, gerade bei Geisteswissenschaftlern, oh, da ist so ein Riesenfeld, auf was ich mich eigentlich alles bewerben kann, und ich finde vielleicht ein Unternehmen spannend, und dann kommt immer die Frage, ergibt es Sinn, da mal eine Initiativbewerbung hinzuschicken? Hast du da vielleicht irgendwie mal was gehört oder so? Ist das? Nee.
Nee, also ich muss sagen, ich habe
Okay.
auch selbst keine Initiativbewerbung geschrieben, muss
Okay.
ich ehrlich sagen. Ja, das ist
Okay.
jetzt auch so.
Dann.
Also wenn ich an mein Umfeld denke zum Beispiel, das ist ja, nee, also ich würd tatsächlich eher empfehlen, den Weg zu gehen. Also meistens ist es ja so der Klassiker. Da steht dann so eine Bestellenbeschreibung und dann wird halt irgendwie die erforderlichen Qualifikationen und dann werden da bestimmte Studiengänge aufgezählt, zu denen man in der Regel nicht zählt und dann oder weitere Qualifikationen. Also ich glaube, ich glaube, ich halte so den Weg da tatsächlich in so einer Bewerbung halt auch zu begründen, warum jetzt halt man beispielsweise als Historiker dann trotzdem perfekt geeignet ist für diese Stelle, ja, oder welche Qualifikationen man da mitbringt. Jetzt aus dem Studium, aus der Promotion, aber auch aus Weiterbildung nebenbei beispielsweise, warum man trotzdem halt, obwohl man jetzt nicht genau in dieses Raster reinfällt, trotzdem geeignet ist. Und ich habe den Eindruck, sowas wird halt auch tatsächlich wahrgenommen, ja. Ja, das ist jetzt nicht immer nur das, was auf der Masterurkunde irgendwo draufsteht, sondern eher auch so ein bisschen so das, was bringt man irgendwie als an Erfahrung mit, ja, oder was kann man deutlich machen, dass man da qualifiziert ist?
Ja, danke schön. Gibt es weitere Fragen von euch? Wir haben noch so ungefähr 10 Minuten.
Ja, ich
Anna,
habe eine
bitteschön.
Frage. Vielen Dank schon mal. Ich wollte noch mal nachfragen, wie flüssig der Übergang für dich von der Uni zu Conti war. Du hast ja schon gesagt, warst erstmal im Postdoc-Projekt noch an der Uni und warst du noch in dem Projekt beschäftigt, als du die Stelle bei Conti gesehen hast? Und wo hast du sie gesehen? Über ein Portal oder wie lief das? Hast du parallel noch viele andere Bewerbungen geschrieben, viele Ablehnungen bekommen? War das frustrierend oder lief das einfach so, weil du Glück hattest?
Ja, ich muss mal überlegen, wo habe ich das gesehen? Ich glaube, es war, also ich hatte davon gehört, über zwei Ecken, dass da was, also ich war schon ein bisschen darauf vorbereitet, da kommt was. Und letztendlich wurde die Stelle auch tatsächlich nicht nur über unser eigenes Jobportal ausgeschrieben, sondern auch auf Haso zu Kult veröffentlicht. Also da ist sie dann tatsächlich auch erschienen. Da hätte man sie zum Beispiel auch finden können. Und das, ja, genau, solche Plattformen sind eigentlich auch mal ganz gut, um so ein bisschen einen Überblick zu bekommen, auch wenn das jetzt irgendwie noch in weiter Ferne ist oder so, sondern was passiert da am Jobmarkt, wo kann man sich bewerben, wenn man dann tatsächlich fertig ist. Der Übergang war tatsächlich, also es war mit ein bisschen Vorlaufzeit verbunden, es passte ganz gut zusammen, weil meine Arbeit in dem Postdoc-Projekt, also ich habe da jetzt nicht den Stift fallen lassen müssen und alles abgeben und sofort halt mit fliegenden Fahnen halt ins Unternehmen gewechselt. So war es glücklicherweise nicht, was halt auch echt den Übergang ein bisschen einfacher gemacht hat, weil ich meine Arbeit dann noch beenden konnte und dann geordnet halt quasi dann den nächsten Schritt machen konnte. Das war aber auch so, ja, es hat halt einfach gut zusammengepasst. Ja, das war jetzt weniger dadurch, dass ich das irgendwie beeinflussen konnte, sondern es passte halt einfach ganz gut zusammen. Und ja, was andere Bewerbungen angeht, ich habe tatsächlich, ich hatte damals, ich habe da in Berlin gewohnt in der Zeit, hatte mich da auf verschiedene andere Dinge beworben, auf Volontariate tatsächlich. Das war mehr so eine Verlegenheitssache, ja. Irgendwas, die Promotion, das geht dem Ende zu. Was mache ich danach? Irgendwie, wie schaffe ich halt den Übergang? Und ich habe mir zumindest in der Zeit eingebildet, okay, ein Volontariat ist nochmal der richtige Schritt. Ich weiß nicht, ob das im Nachhinein so der richtige Weg gewesen wäre, weil es wäre dann nochmal eine Ausbildungssituation gewesen. Es war grotesk schlecht bezahlt. Also, das war wirklich, das deckte noch nicht mal die Lebenshaltungskosten. Ja, also, das war nicht gut. Wäre nicht gut gewesen und der dann hätte halt irgendwie nochmal mit diesem ganzen normalen Übergang ins Jobleben nochmal ein bisschen verzögert. Und das ist auch so, ich habe verschiedene andere Bewerbungen. Da ist auch aus vielen nichts geworden tatsächlich. Also ich war mal auch in einem auf einem staatlichen Archivdienst. Also da läuft es dann so, dass man sich halt für so eine Laufbahn im höheren Archivdienst bewirbt, ähnlich wie halt so ein Referendariat im Lehramt abläuft. und hatte mich da auch mal bei einem der großen Landesarchive tatsächlich auf eine Ausschreibung beworben, war da auch in der letzten Runde und das hat dann auch nicht geklappt, weil ich da auch wieder über zwei Ecken zu akademisch rüberkam. Das war so die interne Begründung, die ich bis heute nicht verstehe, aber im Nachhinein ist es nicht schade drum, ja. Also ich fühle mich da jetzt wesentlich besser aufgehoben. Und vielleicht noch eine Sache zu diesen ganzen Lebenslaufgeschichten und so weiter. Also ich habe neulich auch mal wieder einen Lebenslauf geschrieben und im Nachhinein, das sieht völlig lückenlos aus. Ja, das ist da baut eins auf dem anderen auf und da ist keine Lücke dazwischen. Stipendium, Stelle und dann halt direkt hier zu Continental. Das gibt halt auch einen unrealistischen Eindruck, wie sich das wirklich in der Situation angefühlt hat. Ja, also da stehen ja natürlich nicht die fehlgeschlagenen Bewerbungen, die DFG-Anträge, die mir so um die Ohren gehauen wurden, drin, die stehen ja alle nicht drin. Ja, und es sieht halt viel, viel lückenloser aus, als es sich eigentlich in dem Moment angefühlt hat und wie viele, ja, muss man ehrlich sagen, ja, auch Zukunftsängste da irgendwo mit eine Rolle gespielt haben, wo man halt irgendwie in der Promotion steckte und dann natürlich nicht wüsste, dass der nächste Spendienantrag auch bewilligt wird oder dass man tatsächlich mal irgendwann irgendwie Geld mit dem machen kann, was man gerade hier jetzt, wo man seine Zeit und in Ressourcen reinsteckt, ja. Also dementsprechend, da darf man sich wirklich nicht davon täuschen lassen, ja. Und in vielen Fällen, je mehr Leuten man spricht, die dann auch im Berufsleben angekommen ist, die können davon ähnlichen Erfahrungen berichten, dass es tatsächlich rumpeliger ist, als es letztendlich im Nachhinein aussieht, ja. Und das war bei mir nicht anders. Und ja, also insofern, davon sollte man sich nicht zu sehr beeindrucken lassen.
Das ist schön, Nils, dass du das nochmal so sagst. Das höre ich auch von ganz, ganz vielen. Am Ende ist so eine Gradlinigkeit. Denkt man an Menschen, die sind immer alle so erfolgreich, alle anderen. Nur ich nicht, höre ich immer so ganz viel. Ja. Und dann spricht man mit den Leuten und dann sagen die, also es ist nur eine Darstellung. Also ich habe jetzt vieles, diese Fehlschläge und was alles nicht geklappt ist, habe ich natürlich nicht reingeschrieben. Genau, und es sieht nur so aus.
Ja, ja, definitiv, ja. Und ja, was ich vielleicht auch nochmal, ist fast am Ende, vielleicht nochmal so, haben wir so ein paar Gedanken gemacht, was ich halt irgendwie so ein bisschen auf den Weg mitgeben kann, habe ich vorhin schon mal so kurz angedeutet, ja, also dieser Punkt falsche Bescheidenheit. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, das kann auch irgendwie mein Umfeld sein oder kann auch irgendwie so ein bisschen, es ist ein sehr individueller Eindruck, dass gerade so Geisteswissenschaftler manchmal dazu neigen, sich so ein bisschen unter Wert zu verkaufen und auch irgendwo unter Wert zu fühlen, ja, so im Sinne von, ja, man macht irgendwas da so mit Literatur oder mit Geschichte, aber irgendwo braucht man das ja auch nicht so in dem Sinne. Das ist sind ja, glaube ich, Gedanken, die vielen quasi, wenn man da studiert und wenn man auch in dem Bereich promoviert, vielleicht kommen. Vielleicht ist der Grund dafür, weil da einfach die Fähigkeiten, die man in diesem Studium, das, was man sich aneignet, halt irgendwie relativ abstrakt sind, ja. Also man ist danach nicht in der Lage, irgendwie einen Motor zu bauen oder einen Impfstoff zu entwickeln oder irgendwelche abstrakten Berechnungen über Brückenstatistik oder sowas zu machen, ne? Sondern es ist irgendwo abstrakter auf so einer Metaebene. Was ich aber auch aus meiner Erfahrung hier im Unternehmen rausgezogen hat, man kann halt einfach sehr, sehr gut mit Sprache umgehen. Ja? Also so diese Vermittlung von Informationen, dieses Abstraktionsvermögen, einen bestimmten Text, einen bestimmten Inhalt halt auf eine andere Ebene ziehen, anders vermitteln, da halt irgendwie auch so dieses Substrat des Inhalts halt irgendwie herauszuziehen und das in verschiedenen Formaten halt zu kommunizieren, da hat man halt wirklich einen wesentlichen Vorsprung, gerade vor anderen Studiengängen. Und das ist definitiv halt auch eine Qualifikation, die wird wahrgenommen, die wird auch hoch geschätzt und ja, und dementsprechend kann man damit halt auch ganz gut hausieren gehen, ja. Also es ist klar, vielleicht als Germanist beispielsweise, das habe ich ja jetzt auch teilweise studiert zumindest, man muss ja natürlich in den seltensten Fällen, das gilt genauso für unsere Pressesprecher mit Historikerhintergrund, dann irgendwo das umsetzen, was man im Studium gemacht hat. Aber diese Fähigkeiten darum heraus, bei der, wie gesagt, Vermittlung von Informationen zum Beispiel, die sind definitiv halt auch ein Wissensvorsprung, den man gegenüber anderen hat, ja. Und auch wenn sich das vielleicht so ein bisschen abstrakt irgendwie, man lernt da nicht so viel, anfühlt, dem ist nicht so, man muss sich dessen nur bewusst werden.
Ne? Ja, aber Nils. Ja, Sabine, bitte.
Trifft man da nicht doch, also ich bin auch von Hause aus Geisteswissenschaftlerin, ich habe mal Kunstgeschichte, Germanistik und Komparatistik studiert, arbeite aber jetzt in dem Institut der Maschinenbaufakultät an der RWTH Aachen. Und meine Erfahrung ist, auch wenn ich so im Fakultätsrat sitze und die Leute so mitkriegen, ich komme aus den Geisteswissenschaften, man trifft schon auf Vorurteile. Wenn man so umgeben von Maschinenbauern ist, das ist schon so eine ganz eigene Prägung, finde ich. Und in so einem Unternehmen wie Continental, stößt man da nicht auch manchmal auf, ja, auf so dieses Vorurteil den Geisteswissenschaftlern gegenüber?
Du glaubst gar nicht, auf welche Vorteile man als Archivar stößt. Ja? Das ist noch viel schlimmer. Ja? Ja, irgendwo schon, wahrscheinlich schon, wenn man davon hört, okay, da ist jetzt halt irgendwie der Archivar, kommt da jetzt und ich mag mir manchmal gar nicht vorstellen, was da denn in der für Kopfkino abläuft, was die Kolleginnen und Kollegen dann für jemanden erwarten. Ja, ich glaube, da kann sich niemand irgendwie davon freimachen. Würde ich mich auch nicht, glaube ich. Es ist ja immer die Frage, welchen Eindruck man tatsächlich dann hinterlässt, ja. Und grundsätzlich aber so eine festgefahrene Vorurteile, die dann halt, gegen die man immer, immer und immer wieder ankämpfen muss, sind mir ehrlich gesagt noch nicht begegnet. Ja. Mag auch vielleicht so ein bisschen daran liegen, dass ich halt vor allen Dingen halt so im Kommunikations-Marketing-Bereich natürlich unterwegs bin, aber nee, mein vornehmlicher Eindruck ist tatsächlich, dass tatsächlich die Fähigkeiten, die man da erwirbt, tatsächlich auch anerkannt werden. Ja? Und da eher so ein bisschen halt ja auch so Bewusstsein dafür da ist, dass es natürlich ein Unternehmen nicht nur mit Ingenieuren funktioniert. Ja? Und genauso ein Unternehmen nicht nur mit Historikern oder Kommunikationsexperten funktioniert oder so, sondern dass es halt letztendlich irgendwo ein Zusammenspiel verschiedener Qualifikationen, Fähigkeiten beispielsweise sind. Das sind zumindest so meine bisherigen Erfahrungen. Ja? Ich habe teilweise so ein bisschen, jetzt gar nicht mal so an den Instituten, wo ich jetzt gearbeitet habe in der Vergangenheit, aber so in diesem gesamtakademischen Umfeld, Historiker, Tagungen und so weiter, halt eher so ein bisschen da tatsächlich den Eindruck gewonnen, okay, da sind manchmal, ja, gerade da arbeiten in der Wirtschaft dann doch mit einem gewissen Makel behaftet, also so ein bisschen so. Ich habe manchmal den Eindruck, man verliert so ein bisschen den Stallgeruch, wenn man da die akademische Seite verlässt und halt in ein Unternehmen geht, so ein bisschen so ja, Seitenwechsel. Ja. Das ist aber auch wieder ein ganz individueller Eindruck. Das mag auch in anderen Bereichen unterschiedlich sein. Ja. Aber nee, wie gesagt, also ich kann auf keine negativen Erfahrungen hier in meiner Arbeit verweisen.
Das ist schön.
Gut.
Danke.
Gut, jetzt haben wir auch nur noch eine Minute. Eine ganz kurze Frage ginge noch, aber wahrscheinlich. Ich gucke mal in die Runde.
Ja, doch, ich habe noch eine
Ja,
ganz
gerne,
kurze.
bitte.
Ist deine Anstellung, ist das eine unbefristete Stelle?
Ja, das war auch eine kurze Antwort.
Auch meine erste
Großartig.
unbefristete Stelle. Also ich kenne die Erfahrung, wie es halt im akademischen Bereich aussieht, aus eigener sehr großer Erfahrung. Und auch da wieder der Punkt mit den lückenlosen Lebenslaufen. Im Nachhinein war das durchgängig, aber ich weiß nicht, wie viele Verträge ich unterschrieben habe.
Gut. Dann Nils, herzlichen Dank. Das war sehr unterhaltsam und diese Stunde ging schwupps rum. Herzlichen Dank für diesen tollen Einblick. Genau, vielleicht, also wir sind ja, glaube ich, vernetzt über LinkedIn mittlerweile auch. Vielleicht, wenn die anderen da auch nochmal sich über LinkedIn vernetzen wollen, können sie dir vielleicht im Nachhinein doch nochmal eine Frage stellen. Vielleicht ist das möglich.
Klar, sehr
Gut.
gern.
Super, genau. Dann manchmal ist es ja so, man schaltet aus und denkt, ah, jetzt habe ich aber nochmal eine Frage oder so. Dann meldet euch sehr gerne. Ansonsten vielen herzlichen Dank, dass ihr wieder dabei seid oder dabei gewesen seid. Die neuen Termine werden erst nochmal so schrittweise ausgemacht, aber checkt das auf der Homepage oder ich schreibe das wieder in den Newsletter rein und dann freue ich mich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Dann schönen Nachmittag euch. Ich danke euch fürs Mitmachen. Vielen Dank.
Danke Ihnen
Danke
so. Viel Erfolg.
Macht's gut. Bis dann. Schönen
Dankeschön.
Nachmittag.